ARD Sounds.
Ich sage immer, ich bin im Nahostkonflikt 100% auf einer Seite und ich schäme mich nicht, das zuzugeben. Ich bin 100% auf Seiten des humanitären Völkerrechts. Das ist nicht so komplex. Humanitäre Völkerrecht sagt, Zivilisten sind tabu. Wenn sich Kombattanten, ja, in Uniform oder ohne, gegenseitig die Köpfe einschlagen, lasst die Zivilisten in Ruhe. Und wer sich an den Zivilisten versündigt, gegen den muss man protestieren und aufstehen.
Radio 1. Hörbar Rust.
Radio 1, die Hörbar Rust. Herzlich willkommen zu dieser Radiosendung oder diesem Podcast. Das hier ist mein Gast heute.
Radio 1. Hörbar Rust.
Es sind im Leben oft nicht die angenehmsten Situationen, in denen plötzlich Anwältinnen und Anwälte ins Spiel kommen. Familien-, Arbeits- und Mietrecht, Strafrecht, nette Mandanten, fiese Mandanten, mal geht's gerecht so und dann auch wieder nicht. Unser heutiger Gast, Ronen Steinke, hat sich aus seinem Wissen, er ist promovierter Jurist und Lehrbeauftragter, einen hübschen Teppich gewebt, der unter anderem aus journalistischer Arbeit für die SZ, einem eigenen Podcast und einigen viel beachteten Büchern besteht, die regelmäßig auf den Bestsellerlisten landen. Und regelmäßig wird die Arbeit des 1983 in Erlangen geborenen und in Nürnberg aufgewachsenen Journalisten ausgezeichnet. Was sicherlich seiner Fähigkeit geschuldet ist, dieses doch recht trockene, umfangreiche und auch einschüchternde Metier nachvollziehbar und alltagstauglich aufzubereiten. Mit Büchern wie Jura Not Alone oder Meinungsfreiheit. Über Ronen Steinkes Musikgeschmack ist bisher nichts an die Öffentlichkeit gedrungen. Über Geschichten aus seiner Kindheit und Jugend konnten wir bislang nur spekulieren. Aber das ändert sich mit diesem Besuch in der Hörbar Rust augenblicklich und für immer. Herzlich willkommen, Ronen Steinke.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich. Im Teaser hast du schon verraten, dass du Punkrock gehört hast und auch oder auch immer noch hörst. Dass es CDs gibt, Punk-CDs, die du hast.
Mit bunten Covers, Giftgrün, Comics drauf. Ja.
Aber nicht selbst gestaltet, sondern von den Bands.
Den Bands, genau. Es gibt so auch von amerikanischen Punk-Labels wie Epitaph Records zum Beispiel so Compilations, wo dann irgendwie, weil die Punk-Songs so kurz sind, auch gleich 40 Songs drauf passen auf eine CD oder mehr sogar.
Ja.
Manche Songs sind auch noch kürzer und immer von tausenden verschiedenen Bands. Und dann sieht man vorne so ein Wimmelbild, wo die dann alle gezeichnet sind mit ihren lustigen Frisuren.
Ah ja. Ich stelle mir jetzt gerade, wo du sagst, vor, was das für ein Song sein müsste. Also die Vorstellung, dass eine Punkband einfach mal ausschert und so à la Pink Floyd so ein Konzeptalbum macht mit dann so 8-minütigen
Songs. Ja, aber die Aufmerksamkeitsspanne, die hatte schon früher da niemand. Also, nee, im Gegenteil, es gibt ja welche, die da ganz sportlich auf 70 Sekunden runtergehen und also spielen so schnell, dass sie fertig sind.
Und hast du Punkkonzerte besucht? Also bist du da im, wie heißt es, im Moshpit?
Pogo, genau. Ja,
Pogo.
Ja, Moschen ist ja das mit dem Kopf und Pogo ist das, dass man rumspringt. Mhm. Ich habe mir auch mal den Arm dabei gebrochen.
Oh.
I regret nothing.
Ach, guck. Also. Wirklich? Wie alt warst du da?
Ja, ich glaube 16.
Aha. Ja. Hast du Klavier gespielt?
Auch das, ja.
Wirklich? Also das heißt in der Zeit dann
ich
wahrscheinlich
ich war ein weirder Punk, würde ich sagen. Also ich habe Klavier gespielt, ich war gut in der Schule, ich habe Einsen geschrieben und so und ich war auch interessiert an der Schule. Ich war also kein Null-Bock-Jugendlicher. Und ich war sogar ganz brav, bin dienstags, ich bin jüdisch, bin zum Religionsunterricht gegangen in der Synagoge, also freiwillig nachmittags und war da auch interessiert und fleißig. Habe aber einmal vor dem Religionslehrer, also dem Kantor der Synagoge gesessen in einem Bad Religion T-Shirt. Und da fiel mir erst auf, dass das er vielleicht falsch auffassen könnte. Das war jetzt nicht gegen ihn oder so gerichtet. Der war ganz nett, ein alter Argentinier, der lebt heute noch, der ist glaube ich 95 inzwischen. Und dann meinte er so ganz lieb auf Englisch zu mir, which is the bad religion? Da habe ich dann nur so rumgestammelt, also irgendwie haben doch alle was Gutes und was Schlechtes und war mir unangenehm.
Aber es ist eine schöne Geschichte. Ja, ich weiß auch nicht, warum ich gleich darauf gekommen bin, dass ich hatte dich im Bruchteil einer ersten Sekunde im Verdacht, du könntest dir mit Absicht den Arm gebrochen haben, um nicht länger Klavier üben zu müssen. Aber das ist natürlich Quatsch, offenbar.
Nee, ich habe
hast
dann,
du gern Klavier gespielt?
Ich habe sehr gern Klavier gespielt, ja. Ich habe jetzt als Erwachsener mir auch wieder ein Klavier gekauft, ein billiges, und versucht jetzt wieder zu spielen. Und leide darunter, dass man doch merkt, man kommt nicht mehr an das frühere Niveau ran. Also wenn du nicht täglich spielst, die Finger rosten irgendwie ein. Aber eines Tages kommt es wieder bestimmt.
Dann doch.
Ja, wenn man mal wieder, wenn ich eines Tages ein ruhigeres Leben
Also mach schnell, bevor du Arthrose bekommst, weil ich glaube, dieses Einrosten ist nicht wirklich. Ich glaube, wenn du die Selbstdisziplin aufbringen würdest, du joggst ja auch regelmäßig, wie du vorhin verraten hast. Wie oft spielst du denn Klavier? Was würdest du sagen?
Jetzt so einmal die Woche, aber es ist wirklich, es ist ein bisschen schmerzhaft, weil man, ja, zu merken, man konnte es mal besser und ich spiele dann auch die Lieder von früher. Aber sie gelingen nicht mehr so gut, das ist dann also bittersüß.
Wir haben, aber damit gehen wir raus aus der Sendung. Ob das jetzt ein Cliffhanger ist, weiß ich nicht, oder ein Teaser, aber wir gehen mit Tschaikowski raus. Und das ist ein Lied, das du früher, glaube ich, gespielt hast. Ja. Das war das Stichwort, das du uns gegeben hast. Ein anderes Stichwort, das gerade gefallen ist, war das Wort, als ich erwachsen wurde oder als Erwachsener. Ab wann ist man denn eigentlich erwachsen? Oder ab wann bist du erwachsen?
Wenn man für andere Leute Verantwortung übernimmt. Ich glaube, das ist dann bei jedem unterschiedliches Alter. Die einen toben noch, bis sie Ende 30 sind. Und ich wurde so mit vielleicht 30 verantwortlich für andere Menschen.
Das ist deine klare Definition dafür. Ich finde die nicht verkehrt oder wahrscheinlich ist die sogar ziemlich gut. Wie ist es denn mit der Verantwortung für sich selbst?
Ja gut, die hat man ja immer. Das ist dann keine Zäsur, die im Leben plötzlich kommt. Die hat man auch als Jugendlicher. Aber dieses Gewicht auf den Schultern, dass man auch gucken muss, dass es anderen Leuten gut geht. Und das ist ja auch irgendwie eine Form von Verlust von Freiheit. Ja, man kann jetzt nicht mehr komplett frei drehen. Gleichzeitig ist es aber auch natürlich ein Gewinn an Wirksamkeit in der Welt. Das ist, glaube ich, schon eine Zäsur. Ist auch stärker als alles andere, als heiraten oder Partnerschaft oder sonst was. Das ist, glaube ich, Erwachsenwerden, ja. Und das ist natürlich auch was Geistiges, ne? Also wenn ich die Einsicht gewinne, dass ich in der Welt für andere verantwortlich bin, wenn ich die Einsicht gewinne, dass, auch wenn ich mich heute mal stark fühle, es wird Zeiten geben, wo ich mal unten bin. Also das ist Erwachsenwerden, glaube ich.
Du hast gesagt, aber vielleicht haben das auch schon andere vor dir gesagt, wer spricht, übernimmt Verantwortung für das Gesagte.
Ja.
Gilt der Umkehrschluss auch?
Wer schweigt, übernimmt keine Verantwortung.
Nein.
Nein, sondern wer schweigt, hat auch Verantwortung für das Schweigen.
Ja, also, genau.
So, jetzt kommt ein Satz, den sage ich ungern, weil das so ein abgedroschenes Klischee ist, aber man kann nicht kommunizieren, ist ja so eine Binsenweisheit. Und man kann auch nicht handeln, also klar, ja.
Auch durch das Nichthandeln, das ist eine Handlung, ne? Eine Verweigerung oder ein Weggucken oder sowas. Ja. Denn ich glaube, dass das eine Sache ist, die wir uns wieder in Erinnerung rufen müssen, wer auch immer wir ist, also wir als Gesellschaft möglicherweise, dass wir natürlich in einer Zeit leben, die dazu einlädt, in vielen Situationen überfordert zu sein, ne? Aus verschiedenen Gründen, würde ich jetzt mal sagen. Das würde ich auch jedem Menschen zugutehalten. Und sich da auf aktiv für etwas auszusprechen, ist vielen zu viel. Aber zu schweigen ist eben dann oft zu wenig, um möglicherweise ein Zeichen zu setzen. Man denkt oft, ich ziehe mich zurück, bevor ich was Falsches sage, sage ich lieber gar nichts oder mache ich lieber gar nichts.
Ist ja total verständlich und es ist auch manchmal sogar ganz löblich, dass man sagt, also ich denke erstmal eine Runde nach und melde mich dann später zu Wort. Ich muss erstmal sacken lassen, also das möchte ich gar nicht, das ist nicht immer feige, wenn man schweigt, das ist auch manchmal ganz anerkennenswert. Gleichzeitig, man kommt nicht raus aus der Nummer. Also die Situation ist da und wie immer du dich dazu verhältst, das wird Folgen haben. Mhm. Und sich das bewusst zu machen und dem nicht auszuweichen, ich glaube, das ist eine Verantwortung, der muss man ja, sich dann stellen. Weil es aber ein bisschen abstrakt, ich meine, das sind ja Situationen im Leben, manchmal sind die ernst, manchmal sind die nicht ernst.
Ja, aber sie laufen irgendwie dann doch aufs selbe hinaus, ne? Oder? Also ist wahrscheinlich zu abstrakt, um das jetzt allgemeingültig zu beantworten. Wir retten uns einfach in die Musik. Und da hast du eine Interpretin mitgebracht, eine Band. Ich muss sofort an die Richterin am Supreme Court denken. Wahrscheinlich kein Zufall. Ja. Ich denke mal, dass sie sich danach benannt hat oder haben.
Ja.
I Dissent heißt der Song. Wer ist das? Wen hören wir gleich?
Ruthless Ginsburgs sind eine Verballhornung des Namens von Ruth Bader Ginsburg, der vor ein paar Jahren verstorbenen langjährigen Richterin am amerikanischen Supreme Court, eine Vorkämpferin für feministisches Denken in den USA, eine wirkliche Ikone, die auch es verstanden hat, in der Öffentlichkeit, jetzt nicht nur als Juristin mit so Fachkauderwelsch, sondern in der Öffentlichkeit sehr auf den Punkt und sehr wirksam ja, anzuprangern, wie ungerechtes Geschlechterverhältnis in den USA ist und wie offensichtlich es ist, dass das nicht so bleiben kann. Und ja, I dissent heißt also, ich stimme nicht der Mehrheit zu, ich setze mich davon ab. Das ist das, was sie ganz oft gemacht hat am Gerichtshof, ja, wo neun Richterinnen und Richter entscheiden, aber immer mit Mehrheit, und dann ist immer jemand in der Minderheit und kann dann auch sich zu Wort melden und seine abweichende Meinung äußern. Ja, und dieser Song ist sozusagen eine Verneigung oder eine Hommage daran.
Und ist das eine Band? Ist das eine Sängerin? Wer ist das?
Das ist eine Band aus Amerika, und ist es mir jetzt in jüngerer Zeit untergekommen, weil ich mich für ein Buch mit dem Thema Meinungsfreiheit beschäftigt habe, was ja immer die Frage beinhaltet, bin ich in der Mehrheit oder in der Minderheit? Weil Meinungsfreiheit brauchst du ja nur, wenn du in der Minderheit bist. Die Mehrheit, wenn du mit einem Mainstream segelst, wenn du zum Beispiel sagst, Herr Kanzler, Sie haben einen fantastischen Job gemacht, und brauchst du keine Grundrechte für. Niemand würde dir das verbieten, ja, von der Obrigkeit. Nur in dem Moment, wo du in der Minderheit bist, wo du unpopulär bist, wo du Sachen sagst, die andere nicht hören wollen, da sei froh, dass du eine Meinungsfreiheit hast, die dich beschützt. Mhm. Für diese Situation ist dieses Grundrecht mal erstritten worden. Mhm. Und daran sollte man sich, glaube ich, erinnern. Und das wird, glaube ich, sehr gut ausgedrückt in diesem I dissent, ich bin in der Minderheit und ich sag's euch.
Ronen Steinke, der Jurist, Journalist, Buchautor, Podcast-Host, Tausendsasser, ist heute hier zu Gast. In welcher Reihenfolge oder wie würdest du deine Jobs am liebsten gewichten? Wie ist es dir am liebsten vorgestellt zu werden?
Also ich bin Jurist und schreibe über das Juristische oder erzähle darüber. Insofern ja, Jurist und Journalist in der Reihenfolge, würde ich sagen.
Jurist und Journalist, okay. Geboren 1983 in Erlangen, dort aber nicht aufgewachsen. Aufgewachsen in Nürnberg.
Um die Ecke.
Um die Ecke.
Ja.
Wann warst du das letzte Mal in Nürnberg?
Vor 3 Wochen oder so. Ich komme aber inzwischen nach Nürnberg nur noch als Besucher.
Ja.
Ich habe keine Familie mehr da, ist weggezogen. Ich habe wenige Freunde noch, die ich dann treffe. Und ja, die Stadt hat sich sehr verändert.
Wollte ich nämlich fragen, wenn man regelmäßig hinfährt an so einen Ort, dann merkt man diese Veränderungen oft nicht. Wenn da ein größerer Zeitabstand zwischen ist, dann schon. Wie würdest du das Nürnberg deiner Kindheit, so das Viertel, in dem du groß geworden bist, beschreiben? Was war das für ein Ort?
Im Vergleich zu allen Städten, in denen ich seither lebe, arm. Also das ist wirklich auffällig gewesen. Ich bin nach dem Zivildienst nach Hamburg gezogen und der Kontrast war riesig. Also ich fand es schon als Nürnberger Kind beeindruckend, dass in Hamburg die Leute alle so H&M-Klamotten anhatten, weil das galt schon als was irgendwie Schickes in Nürnberg. Nürnberg ist zwar in Bayern und dann gibt es dann schnell Klischees von irgendwie Powerhouse, aber es ist überhaupt nicht so. Nürnberg hat eine überdurchschnittlich hohe Arbeitslosigkeit, ist sehr stark davon geprägt, dass so AEG und Grundig und alte sozusagen Flaggschiffe der deutschen Wirtschaft den Bach runtergegangen sind in den letzten 2-3 Jahrzehnten. Es ist eine Stadt, die auch innerhalb von Bayern so zweite, dritte Liga nur ist, ja, im Vergleich zu München, wo immer alle hinstarren. Eine Stadt, die auch ein bisschen drunter leidet, unter diesem, im Schatten zu stehen. Und es gibt eine sehr schöne Hymne von Gimmick, das ist so ein Nürnberger Punk- und Reggae-Liedermacher, ich mag den sehr. Die Hymne heißt Nürnberg und die handelt davon, dass da also große Bands noch nicht mal Halt machen. Und das Umland ist so schön, dass man schnell ins Umland möchte. Ja, also ich mag sehr, aber es ist jetzt kein Juwel oder sowas.
Das wirst du ja wahrscheinlich früher nicht so wahrgenommen haben. Du kanntest ja nur Nürnberg als Kind, denke ich mal. Oder hattest du Vergleiche? Seid ihr regelmäßig in andere Städte gefahren?
Nee, ich hatte nicht so die Vergleiche. Ich habe als Kind 3 Jahre in England gelebt. Also von dem 8. bis zum 11. Lebensjahr waren wir in Manchester.
Warum?
Durch die Arbeit meines Vaters.
Darf ich fragen, was der gemacht hat?
Der war Ingenieur und hat dann da einen Auftrag gehabt für 3 Jahre. Und ich bin ganz normal auf eine englische Schule gegangen, mit 8 Jahren gelernt, eine Krawatte zu binden, weil das zur Schuluniform gehört. Ich war erstmal ganz schockiert, als ich da zum ersten Mal sah, wie Kinder mit Krawatte rumlaufen.
Ja,
dachte
klar.
Ich, was möchte ich zurück ins Auto und wegfahren hier, was ist das denn? Aber dann habe ich da gelernt, diesen Knoten zu binden und binde den bis heute noch so schlecht wie mit 8 Jahren.
Aha.
Aber das war völlig anders.
Manchester.
Manchester, ja.
Aber wie war denn dieses, also dieses Nürnberg, wenn du es jetzt, ich komme aus Hannover, also das heißt, Hannover schneidet immer schlecht ab, wenn Leute sagen, ah okay, aus welcher Stadt kommst du? Und trotzdem habe ich das Gefühl, dieses Hannover von früher so ein bisschen in den Arm nehmen zu können, weil das, das war, es war okay, da groß zu werden. Also vielleicht auch, weil man keine Vergleiche hat, weil man nicht weiß, wie es in anderen Städten, dass es da cooler ist oder weiß ich nicht. Wenn ich da jetzt hinkomme, habe ich so ein distanziertes Gefühl.
Ja.
Aber wenn ich mich an das Hannover von früher erinnere, habe ich schöne Erinnerungen, weil es gut war, dort Kind zu sein. In diesem Viertel, in dem du aufgewachsen bist, wo auch immer das war, also bis du 8 warst und dann ab 11 wieder, ja. War es schwierig, da wieder reinzufinden, nachdem du zurückgekommen bist?
Also ich beschreibe das mal, wie abstrus eigentlich die Situation war.
Ja.
Ich bin aufgewachsen ziemlich nah am Reichsparteitagsgelände. Ja, also wo Hitler seine NSDAP-Aufmärsche gemacht hat, was Prunkbauten sind, was riesige, ja, so Tribünen, so aus riesigen Steinblöcken zusammengebaut, sodass die einzelnen Menschen wie so kleine Ameisen nur noch sind.
Mhm.
Das steht da alles noch. Das ist nach dem Krieg, also klar, die Hakenkreuze sind weggemacht worden, aber man konnte es nicht sprengen, da hättest du die halbe Stadt in Schutt und Asche gelegt, so viel Dynamit hättest du gebraucht. So, und das steht da. Und alle Häuser, alle Einkaufszentren, alle Supermärkte rundherum sind mini im Vergleich dazu. So, und da im Schatten von so einer alten, langsam vor sich hin rottenden Nazi-Kulisse bin ich aufgewachsen. Das ist etwas, was man als Kind erst langsam oder als Jugendlicher dann langsam so reflektiert, wie bizarr das eigentlich ist.
Hast du das denn früh reflektieren können? Ihr wart die einzige Familie weit und breit, hast du mal gesagt, die Hebräisch sprach. Also
ja.
Es wird ja, wenn auch vielleicht eine kleine oder wahrscheinlich eine kleine jüdische Gemeinde gegeben haben,
ja.
Weiß ich nicht.
Ja.
Eine Synagoge, die mehr oder weniger nah oder entfernt war.
Ja, es gab in Nürnberg eine Synagoge mit 300 Gemeindemitgliedern. Musste man ein bisschen mit der U-Bahn hinfahren, war nicht so nah. Aber mir war das schon bewusst. Ja, also mir war das, klar, wir waren die einzigen, die Hebräisch sprachen, aber wir waren auch, das muss man auch dazu sagen, auch überhaupt die einzigen so Ausländerkinder in der Nachbarschaft. Also das war überhaupt da noch sehr selten.
Ausländerkinder habe ich in dem Zusammenhang noch nie gehört.
Ja.
Darf ich, ich weiß nicht, ob ich, du bestimmst einfach, wo es dir zu persönlich ist, weil
ja.
Ich weiß, dass du über dein Leben, über dein Privatleben, persönliches Leben nur bestimmte Dinge preisgibst und das finde ich auch total hinnehmbar. Nichtsdestotrotz hast du dich auf diese Einladung hier eingelassen und hast jedes Recht der Welt zu sagen, darüber möchte ich nicht reden, ja. Wann sind deine Eltern nach Deutschland gekommen? Es hätte ja auch sein können, dass sie vielleicht sogar hier aufgewachsen sind, aber sind
ja,
sie offenbar nicht?
1980 meine ich oder 1979. Nach Erlangen eben, ne? Also
Woher sind deine Eltern gekommen?
Also mein Vater ist in Hessen aufgewachsen und meine Mutter ist in Rumänien geboren und ist dann als Kind mit ihren Eltern nach Israel geflohen und hat dann in Israel zur Schule gegangen, aufgewachsen und hat dann mein Vater, der als deutscher Ingenieurstudent nach Israel, so auf dem Kibbutz, so für Apple Picking sozusagen, wie junge Leute heute nach Australien gehen für Work and Travel. So ist er in den 70er Jahren nach Israel gegangen, hat dann meine Mutter kennengelernt. Die haben dann eine Weile in Israel gelebt und sind dann Ende der 70er nach Deutschland gekommen, nach Erlangen, einfach aus beruflichen Gründen, in eine noch kleinere jüdische Gemeinde, die es in Erlangen gab. Und nach 2 Jahren haben sie erlebt, dass der Vorsitzende der Erlanger jüdischen Gemeinde erschossen wurde von einem Neonazi.
What?
So, und das heißt, also dieses Bewusstsein als jüdische Familie und als kleine jüdische Gemeinde, da außen zu stehen, ist sehr, konnte man nie verdrängen. Ja? Also die jüdische Gemeinde ist dann sehr davon belastet gewesen, dass die Ermittler von der Polizei erstmal die Gemeinde selber verdächtigt haben. Also dieser Neonazi, der ist über alle Berge gewesen und genauso ähnlich wie beim NSU, ja, wo ja auch die Familien der Erschossenen dann beschuldigt wurden, habt ihr nicht irgendwelche schmutzigen Geschäfte, Zigarettenschmuggel, habt euch mit der Mafia eingelassen und jahrelang hat man nicht sehen wollen, dass da Nazis die Täter waren. Genauso lief es auch da, 1980, dass die Gemeinde, die dann sich versammelte für die Trauerfeier, beobachtet wurde von LKA-Beamten, die dann sich Notizen machten, wer von den Juden könnte da womöglich eine Rechnung zu begleichen haben.
Das ist ja erbärmlich.
Ja, und du musst dir vorstellen, also 1980, da sind die Leute ohnehin noch, tun sich ohnehin noch schwer, ein Vertrauen zu fassen zu ihrer deutschen Umwelt. Das ist dann nicht leichter geworden davon. Also das heißt, das war sehr prägend und dann die Kulissen der alten Nazi-Bauten waren für mich auch, war für mich auch etwas, was schon im Bewusstsein da war. Ja, Nürnberg ist eine Stadt, braucht man ja gar nicht so weit reisen, dass einem, wenn man Leuten erzählt, man kommt aus Nürnberg, sofort gesagt wird, aha, the Nürnberg Trials, habe ich schon mal von gehört, oder the Nürnberg Laws.
Und ja, auch Nürnberg, die Architektur, ne, die Sperrarchitektur.
Ja, die Sperrarchitektur, das ist, und auch das, Nürnberg ist eine Stadt mit einer coolen alternativen Szene, ja, es gibt also eine Punk-Szene, es gibt eine Anarcho-Szene, es gibt ein freies Radio, für das ich gearbeitet habe als Jugendlicher, also so wie eine Art freier Kanal, der aber sehr, sehr kreativ und sehr auch politisch war und ist. Es gibt aber auch eine virulente Neonazi-Szene, also richtig Baseballschläger und waren einmal grillen mit Freunden, vielleicht so mit 15, 16 auch, und wurden dann von Neonazis mit Baseballschläger überfallen. Und mein einer Freund hat es über den Kopf bekommen, hat eine Platzwunde nachher gehabt. Also das ist schon ein Aufwachsen, das war schon nicht so smooth alles, ja.
Du hast Bad Religion mitgebracht. Wir haben die Geschichte, damit sind wir quasi eingestiegen. Deswegen wartet der Song jetzt auch mit scharrenden Hufen darauf, endlich gespielt zu werden. 20th Century Digital Boy. I can't believe it. The way you look sometimes like a tramp. Der Jurist und Journalist Ronen Steinke ist hier heute zu Gast. Und während wir den Song gerade gehört haben, hat er gesagt, ich kann auch was zu dem Text sagen. Was denn?
Ich habe das Lied nämlich deswegen ausgewählt, 21st Century Digital Boy, weil es mir fast peinlich ist, wie toll ich das mal fand. Das ist nämlich ein Text, der ist eigentlich so säuerlich kulturpessimistisch, boomerig. Der handelt davon, der Sänger singt das, aber er singt das so ironisch. Ich bin ein Junge des 21. Jahrhunderts. Ich habe viele Spielzeuge, aber ich kann nicht mehr lesen. Und mein Papa hat keine Zeit für mich und meine Mama ist immer abwesend. Also so praktisch wie jemand, der von früher ist, sagt, ach, die Kinder heute mit dem Internet, die verstehen doch nichts mehr vom Lesen. Was also nicht meine Meinung ist und was ich auch vielleicht damals nicht dachte. Aber rückblickend kommt es mir wirklich völlig unmöglich vor. Und auch null Punk.
Hast du gern gelesen?
Ja, super gerne. Ja, und zwar Comics, Romane. Ich habe in meiner Zeit in England als Kind Charles Dickens, also so Klassiker gelesen. Mark Twain, Tom Sawyer, sowas. Und dann später Comics auch.
Dieses Zurückkommen nach Nürnberg in einer Zeit, in der du dann, dann bist du 11. Es geht los mit der Pubertät. Und du bringst natürlich ganz andere Strömungen mit, also nach Bayern, in dieses Nürnberg. Diese Zeit war ja sicherlich auch inspirierend, was so Popkultur angeht. Oder zumindest wirst du da ein paar neue Eindrücke gehabt haben, die du mitgebracht hast, die in Nürnberg eben noch nicht waren oder die es da nicht gab. Bist du damit angeeckt oder konntest du damit punkten?
Nee, punkten konnte ich nicht, glaube ich. Ich als ohnehin, wie gesagt, ein bisschen aus der Rolle der aus der Reihe tanzt oder so aus dem Rahmen fällt.
Also ein Freiwillig, also würdest du das Wort Außenseiter benutzen?
Ja, das ist so, ja. Also wir waren als Familie jetzt nicht immer angefeindet, so soll es nicht klingen. Ja, aber klar, man war in dem Bewusstsein, dass man da so nur so halb dazugehört. Und das ist für Kinder nicht schön.
Durch das Jüdischsein.
Durch das Jüdischsein, weil das bedeutet, also ich war im katholischen Kindergarten zum Beispiel, einfach weil das der Kindergarten vor Ort war, wo man halt hinging, da wurde jeden Morgen gebetet. Aber einer stand am Rand und sollte nicht mitbeten.
Aber
ist auch okay, also es ist nicht meine Religion, kann da schwerlich zu Jesus beten, es war auch, also wollte auch nicht vielleicht.
Hey, Jesus war Jude, ich bitte dich.
Ja, aber Jesus anbeten oder nicht, das ist schon der eine so, der andere so. Mhm. Nur es ist, das heißt, ich möchte das jetzt nicht zum Vorwurf machen, aber es ist einfach dann vom Gefühl her schon als ganz kleines Kind, okay, also irgendwie sind wir anders, dann gibt es keine Weihnachtsbäume bei uns zu Hause, es gibt andere tolle Feste, ja, es gibt den Chanukka-Leuchter, es gibt Pessach, wo man so den Auszug aus Ägypten feiert und sehr viel isst, es gibt Purim, wo man sich verkleidet und als Erwachsener die religiöse Pflicht hat, sich zu betrinken, also es gibt keinen Mangel an an Partys, aber halt in einem anderen Rhythmus. Und man ist halt da dann immer nicht dabei bei diesen Dingen. Und in der Schule, das ist heute, glaube ich, nicht mehr ganz so sehr und vielleicht auch war es in Bayern noch mal stärker, ist der Jahreskreis sehr davon geprägt, dass man zu Ostern was bastelt, was österlich ist, zu Weihnachten was weihnachtlich ist. Und das sind immer Erinnerungen daran. Es gibt einen hier im Raum, der ist aber gar nicht christlich.
Und dieses Mitmachen, dieser Austausch, dieses sowohl als auch, also das kommt ja auch hin und wieder vor. Also ich habe schon mit einigen Leuten gesprochen, die unterschiedlicher Herkunft waren oder unterschiedliche Religionen hatten, wo dann eben ein bisschen gequengelt wurde und dann stand da eben auch so ein Weihnachtsbaum, der wurde dann halt nicht angebetet, aber ne, es geht dann
Betest
einfach darum,
nein,
aber im Sinne von, da wurde jetzt nicht groß gehuldigt oder so, da ging es eher um diese oberflächliche Symbolik vielleicht, mit der man ja in gewisser Weise entgegenkommen kann, es sei denn, man nimmt das Ganze sehr, sehr ernst oder es gibt wenig Austausch, also in dem Moment, wo Menschen von außen kommen und es wird gesagt, hier komm, guck dir das mal an. War euer Haushalt denn offen genug, um auch Freunde und Freundinnen reinzulassen?
Ja, total. Und diese Kompromisse, ja, und dieses Entgegenkommen. Also wir hatten auch einen Adventskalender, weil das hätte man nicht verkraftet als Siebenjähriger, wenn alle anderen morgens Schokolade machen und mein Einziger.
Das geht mir heute noch so.
Bei uns gibt's das nicht. Da war, klar, da waren alle locker, aber trotzdem, es ändert ja nichts daran. So, ne? Alle anderen machen Konfirmation, Kommunion, einer nicht. So, das ist damals nicht schön gewesen. Das ist, wenn man jetzt in einer Großstadt wie Berlin ist, ist es natürlich anders, weil da ist die Diversität eine ganz andere. Aber in den 80er, 90er Jahren in Nürnberg ist das so gewesen. Das war ein Gefühl von, ich bin außen vor und das mögen Kinder nicht. Aber es ist in gewisser Weise auch etwas, was ich heute gar nicht so rückblickend ändern würde.
Weil es bedeutet
ja auch, ich meine, dann musste ich mir halt auch selber Gedanken machen. Ja, nicht einfach, also sonst wäre ich halt mitgeschwommen, das Programm wäre vorgegeben gewesen, ja, Konfi-Freizeit und so musste ich halt eins mehr mich dann bemühen, zu überlegen, was ich eigentlich bin und wo ich hingehöre.
Was bist du denn?
Tja,
still searching. Sorry, dass ich frage.
Ja, aber also dieses sich nicht ganz eins fühlen mit der Umwelt, das ist, glaube ich, schon geblieben und das ist aber auch gar nicht so schlimm.
Wahrscheinlich gibt es viel weniger Leute, die sich eins fühlen mit der Umwelt, als wir denken. Wir stecken ja immer nur in unseren eigenen Köpfen und ich glaube, die ganzen Songs, die wir gut finden und die ganzen Bücher und die ganzen Filme wären, glaube ich, nicht entstanden, wenn nicht ganz viele Leute auf der Suche wären, weil sie denken, es gäbe da eine ganz tolle Antwort. Wahrscheinlich gibt es diese Antwort überhaupt gar nicht. Und wahrscheinlich ist in dir, vielleicht hast du dich auch in Bücher gestürzt und hast dein Gehirn durchblutet und mit tollen Geschichten und mit Wissen und warst gut in der Schule und hast gerne gelernt. Vielleicht ist das auch ein Effekt da, keine Ahnung, dass du für dich selbst, für dein eigenes Leben eine Alternative gesucht hast, um deine Fantasie unterzubringen, um die Gedanken, die du hast, unterzubringen.
Ich glaube auch, also es gibt Franz Xaver Krötz, ja, der bayerische
Schauspieler,
aber auch so Comedian und Autor, von dem jetzt mal einen Satz, den ich sehr nachdenkenswert fand, nimm mir nicht meine Depression weg, ja, die möchte ich schon behalten. Weil das so für ihn so ein bisschen auch die Triebfeder seiner Kreativität oder seiner inneren Spannung ist. Und ich glaube, so sich vorzustellen, eines Tages werde ich ganz entspannt sein, das ist eine ganz, also keine gute Zielvorstellung.
Ich finde, das ist eine gute Zielvorstellung, aber das ist ja nichts, was bleibt. Also die Traurigkeit, wenn du Glück hast, bleibt nicht. Aber die Entspannung bleibt ja auch nicht. Es ist ja alles so verdammt temporär. Wir warten immer auf so einen Zustand oder streben da vielleicht drauf zu, aber wir wissen doch, um 14 Uhr kriegst du plötzlich Zahnschmerzen und um 16 Uhr schenkt dir jemand ein Auto und du denkst, was ist denn das für ein crazy Tag?
Also, was ist das denn? Was hast du denn für Tage? Ja?
Okay. Nein, aber wir wissen es ja nicht. Und
ich meine, es steckt ein bisschen auch etwas Positives in so einer Spannungssituation, in der aufzuwachsen, in der zu leben, das hat auch etwas, was einen anspornt zu einem kritischeren Blick auf die Welt oder auch zu einer kreativen Suche nach eigenen Wegen.
Ja, man kann natürlich auch, wenn du Pech hast, wirst du Zyniker.
Ja.
Wirst bitter. Und selbstmitleidig, das ist ja auch das wäre legitim für ein Kind oder einen Jugendlichen, der einfach das Gefühl hat, nicht anzudocken.
Oder wenn man richtig Pech hat, wird man schüchtern und zieht sich in sich zurück, was auch passieren kann. Ja? Wenn du das Gefühl hast, die Umwelt akzeptiert mich nicht oder ich passe irgendwie nicht rein, dass du, oder du wirst so eine Mimikry-Person und versuchst dich so über zu assimilieren. Mm. Zum Glück ist mir das beides nicht passiert, aber ist es schon challenging. Mm.
Gab es denn ein Setting, in dem du dabei warst, sowas wie Fußball spielen oder so?
Nee, also Fußball ist genau das Gegenteil eigentlich. Also tatsächlich, jetzt bin ich Anfang 40, jetzt bin ich Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung. Da habe ich zum ersten Mal, weil das so ein vielfältiger Haufen ist, der da arbeitet, zum ersten Mal das Gefühl gehabt, da passe ich rein.
Ach, gut.
Ja, weil das ist, also Süddeutsche, ja, man stellt sich das vielleicht als sehr münchnerische Veranstaltung vor, ist es aber gar nicht, sondern 80% der Leute kommen aus ganz verschiedensten Ecken und auch aus gedanklich und fachlich verschiedensten Ecken. Mhm. Also wir sitzen da an einem großen Tisch rum morgens und am Tisch sitzt eine Theologin, ein studierter Physiker, eine Frau, die Japanisch kann. Ja, also die Leute kommen aus den verschiedensten Ecken und dann komme ich als irgendwie hebräisch sprechender Jurist und das ist gar nicht so was aus der Reihe fällt. Und das war sehr wohltuend, als ich das zum ersten Mal erlebt habe. Ist jetzt auch schon 15 Jahre her. Mhm. Ja.
Ja, das ist natürlich total kontraproduktiv für die nächsten Gehaltsgespräche. Ne? Jetzt wissen sie, wie sehr du an deinem Job hängst.
Ich will zum Protokoll geben, ich leide täglich und ich will mit mehr Schmerzensgeld.
Ach, Herr Steinke, leider müssen wir alle den Gürtel enger schnallen. Und dieses Jahr, tja, tut mir wirklich wahnsinnig leid. Ich hoffe, Sie bleiben trotzdem bei uns. So, was haben wir denn hier? Portishead. Sind wir eigentlich auch schon ein bisschen sind wir da noch. Oder waren wir da gerade? Als Teenager habe ich hier das Stichwort als Teenager in Nürnberg Radio gemacht. Wir hören erstmal den Song und dann würde ich mir gerne anhören, wie es dazu kam. Ja. Portishead waren das mit Over. Mir gegenüber sitzt Ronen Steinke. Er ist Jurist und Bestseller-Autor, auch Podcast-Host und arbeitet als leitender Redakteur fürs Politikressort der Süddeutschen. Ne? So, wie kam es denn, dass du als Teenager Radio gemacht hast?
Ich war sehr politisch interessiert und bei dem örtlichen freien Radio, Radio Z, was also frei heißt, nicht kommerziell, keine Werbung, aber auch nicht öffentlich-rechtlich, sondern die Leute kommen da einfach aus eigenem Antrieb und handeln dann miteinander aus, wer welche Sendung machen darf. Da konnte ich das machen. Da gab es so eine Nachrichtenredaktion, die haben dann so ein bisschen einen anderen Blick auf die politische Welt und auch ein bisschen mehr auf NGOs und auf Proteste und auf Politik von unten gehabt. Und das war ein tolles Umfeld. Da gab es eine bis heute existierende fantastische Heavy-Metal-Sendung. Zosch, jeden Mittwochabend 3 Stunden lang. Ich bin da gar nicht so affin, aber ich fand das so toll gemacht. Und samstags gab es Hip-Hop und ich habe am Mittwochabend eben vor der Heavy-Metal-Sendung 1 Stunde eine Chart-Sendung gemacht, die aber, also wir haben uns selber ausgedacht, welche Lieder denn Charts sind. Und da war dann Punk und da waren irgendwie Ernie und Bert und haben immer so getan, als ob das irgendwie Publikumsvoting wäre, was wir dann nur so wiedergeben. In Wahrheit war das, also der Gipfelsturm hieß die Sendung. So, und das fand ich, war wirklich eine ganz tolle, prägende Zeit. Und Portishead war eine Band, als ich das zum ersten Mal gehört habe, da ging so richtig eine Welt auf. Das ist so ähnlich wie wenn man, also der Film Matrix, ja, dieser Science-Fiction-Film, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, das hat mich wirklich umgehauen. Diese Special Effects, sowas hatte ich vorher noch nie gesehen. Und so ähnlich bei Portishead, so eine Musik hatte ich vorher noch nicht gehört. Mhm. Es eröffnete so eine neue Welt für mich. Nach einer Herkunft aus Gitarren und Schlagzeug und Schrammelei und dann sowas.
Was heißt Herkunft? Hast du neben dem Klavierspielen auch Schlagzeug gespielt?
Nee, aber so eine musikalische Prägung und so eine Affinität hatte ich eher zu Rockmusik.
Bevor wir dieses Haus auch gleich wieder verlassen, versprochen, Würdest du mir so ein, zwei Eindrücke geben von deinem damaligen Zuhause? Also habt ihr als Familie zusammen Musik gehört, zusammen Musik gemacht? Hattest du eine eigene Anlage? Ist das alles relativ frei oder relativ geordnet gewesen bei euch zu Hause?
Es stand ein Klavier im Wohnzimmer, auf dem ich gespielt habe. Und Musik war jetzt nicht so ein Thema, was die Familie zusammengebracht hat. Meine Mutter spielte und spielt immer noch ganz, ganz toll Klavier. Mhm. Die hat als Jugendliche, war sehr viel fleißiger als ich offenbar oder viel begabter, wahrscheinlich beides, und hat Tschaikowski gespielt. Und ich weiß noch, wenn ich dann oben war in meinem Zimmer und habe Hausaufgaben gemacht und habe dann auf meiner Anlage dabei irgendwie Musik gehört, Punk zum Beispiel. Aber wenn meine Mutter sich ans Klavier gesetzt hat, habe ich sofort meine Stereoanlage ausgemacht und meine Türen spalt aufgemacht.
Oh, wie schön.
Nicht ganz, dass sie es nicht merkt, dass sie es nicht beobachtet
fühlt. Oh, das ist ja noch schöner.
Wirklich toll. Also ja, das habe ich sehr, sehr geliebt.
Gab es unabhängig von religiösen Ritualen andere Regelmäßigkeiten, die euch als Familie zusammengebracht haben, die ihr zusammen erlebt habt, die ihr zusammen gemacht habt?
Also ein schönes, religiöses oder so kulturelles Ritual im Judentum ist der Schabbat. Das ist ja also der Ruhetag, der am Samstag ist immer. Ruhetag heißt, man soll chillen. Man darf oder man soll jedenfalls nicht arbeiten, man soll aber auch nicht den Fernseher anmachen, sondern man soll wirklich sich aufs Sofa legen, Buch lesen und Zeit mit geliebten Menschen verbringen. Und der Schabbat beginnt am Freitagabend mit Sonnenuntergang. So, und das ist jetzt alles das kann man so oder so ernst nehmen. Ich finde, man muss es nicht irre ernst nehmen, aber man kann es wertschätzen als eine schöne kulturelle Praxis. Dass man sich vornimmt, jeden Freitagabend fahren wir gemeinsam runter. Und dann gibt es Rituale, also das Wichtigste ist, es werden zwei Kerzen angezündet und es wird ein Wein aufgemacht. Und Wein spielt ohnehin eine problematisch große Rolle in der jüdischen religiösen Praxis. Und dann gibt es die Challah, das ist so ein Hefezopf, der traditionell dazugehört. So, und das sind so die banalen Äußerlichkeiten, die aber ja so triggern, dass dann die Ruhe einsetzt. Und das ist etwas, das also selbst in meiner rebellischsten Phase mit grünen Haaren und zerfetzten schwarzen Klamotten, da bin ich immer gerne freitagabends nach Hause gekommen und finde das eine sehr schöne Praxis, unabhängig von Religion.
Aber ja dann doch abhängig von Religion.
Ja, sagen wir mal, inspiriert von. Aber es ist ja kein, dass man da jetzt mit Gott sich befasst an dem Abend, sondern man befasst sich mit seiner Familie, mit seiner Woche, die hinter einem liegt, mit dem Gedanken, jetzt ist mal Feierabend, jetzt ist mal Handy weg und...
Weil ich versuche mir gerade vorzustellen, also das klingt, also als einzige hebräisch sprechende Familie ist man dann wahrscheinlich, ob man das nun will oder nicht, so ein Mikrokosmos. Und verlässt sich auf sich selbst und ihr habt wahrscheinlich natürlich Austausch gehabt, aber du sagst eben, es war für dich ein bisschen schwierig. Dann hast du da deinen Punk, du hast deine grünen Haare, du sprichst bevorzugt von rebellisch sein oder Widerstand oder Kritik. Also auch schon damals warst du offenbar, auch das ist ja so ein leichter Widerspruch, eigentlich von außen so der, von dem man sagt, mit dir sollten unsere Kinder nicht in Verbindung kommen, aber dann einzeln schreiben. Also irgendwie ziemlich viele Widersprüche, die sich da finden. Auf der einen Seite die Ruhe.
Auf sehr viele Weisen nervig.
Ja. Nervig weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall kann das ja sehr aufregend sein, wenn man in deiner Haut steckt. Aber es kann natürlich auch anstrengend sein, wenn man das Gefühl hat, dass da so viel Widersprüchliches in einem ist. Sowieso in einer Zeit, in der man, wie du schon sagst, versucht, sich zu finden oder zu überlegen, wer bin ich da, wo will ich hin? Was hättest du denn geantwortet, wenn wir uns begegnet wären und du wärst du mit 17 und ich hätte gesagt, und was hast du vor? Wo willst du hin? Was willst du machen?
Ja, ich hätte mich wahrscheinlich gescheut, das so dir zu verraten. So, ich hätte irgendwie da so aus Scham irgendwelche Sprüche geklopft. Aber ich glaube, die ehrliche Antwort wäre schon gewesen, die Welt verändern. So ganz pathetisch. Ja, jetzt als Erwachsener traue ich mich das auch mal so. Ich finde, es ist nämlich gar keine Schande, auch mal was pathetisch.
Ist es nicht komisch, dass man sich davor scheut, sowas zu sagen?
Ja,
weil
es
so
komisch.
Cheesy klingen mag in den Ohren anderen. Also wem will man gefallen?
Es ist komisch, weil andererseits wir ja alle erkennen, glaube ich, dass mit der Welt vieles im Argen liegt. Und dann sich dazu zu bekennen, dass man daran was ändern möchte, finde ich eigentlich, sollte man sich nicht für genieren.
Nein.
Ich habe, als ich bei der Zeitung angefangen habe, Also so umgeben von jungen Journalisten, die sich gerade diesen Beruf gewählt haben, erlebt, dass man in so Runden mit anderen Volontären, ja, also so Azubis in der Zeitung sitzt und dann spricht man darüber, warum willst du Journalist werden? Und dann geht's auch so ganz verschämt. Keiner will irgendwie von Idealismus um Gottes Willen sprechen. Es geht ganz viel darum, ich möchte Geschichten erzählen, ich möchte also so mehr so Entertainment. Und wenn ich dann gesagt habe, ja, also ich finde, das und das kann man so nicht lassen und Demokratie braucht auch irgendwie die Gesellschaft widerspricht und der Politik auf die Finger klopft, da war ich fast irgendwie so der Uncoole. Und dann nicht nur fast, da war ich definitiv der Uncoole in der Runde. Aber ich stehe dazu und ich stehe heute mehr denn je dazu. Ich finde, also die Jahre mit Donald Trump, die haben, glaube ich, jetzt eher dazu geführt, dass es wieder mehr Leute so sehen, dass das ganz wichtig ist.
Ja, es wäre schön. Und es ist, ich glaube, wir müssen uns auch alle vor Augen führen, dass wir da irgendwelche imaginären Korrektive in unserem Kopf haben, die sich bitte nicht über uns lustig machen oder denen wir gefallen, oder die nicht über uns lachen sollen oder denen wir gefallen oder in so einem vorauseilenden Gehorsam. Das ist ja irgendwie das, wer ist das denn? Also wer ist das denn, der einen doof finden könnte, weil man sagt, also wenn ich einen Wunsch frei hätte, ich würde gern die Welt besser machen, schöner machen. Also
wer da lacht, soll halt lachen. Also das ist vielleicht dann auch sein Problem, ja. Also
ja. Anzeige geht raus. Nein, und du gleich wieder, ey, nein, warte mal, du hast gerade mein Buch zur Meinungsfreiheit gelesen, du spinnst wohl. Gut, hier haben wir noch die Baby Shambles, sehr schön. Heißt es Fuck Forever?
Ja. Wird das hier gepiepst oder darf man das
nee, sagen? Nee, das kann man gar nicht oft genug sagen.
Baby Shambles ist großartige Band. Also ja. Libertines ist ja so der Nukleus, ja, die Band, wo Pete Doherty einer nur war von den fantastischen Musikern. Und Baby Shambles, das war dann, als er wegen seines Drogenkonsums irgendwann nicht mehr erträglich war, für die anderen Bandmitglieder und rausgeschmissen wurde. Und dann hat er es den allen gezeigt, indem er seinen eigenen Laden aufgezogen hat, der noch besser war. Und das Tolle ist, also die Geschichte wird immer nur noch besser. Also der zurückbleibende zweite Sänger, Carl Barrett, hat dann auch selber gemacht. Ja, Carl Barrett and the Jackals hat er dann gegründet. Mhm. Ich glaube auch einfach aus Rache an seinem ehemaligen Bandkollegen. Also nochmal eine fantastische, großartige Band, mehrere Alben, die alle wirklich ganz, ganz oben sind. Und jetzt haben sie sich wieder vereinigt und Libertines sind wieder auf Tour. Also die haben uns so viel geschenkt. Baby Shambles, also von denen hätte man 20 Songs auswählen können. Die sind alle gleich fantastisch.
Radio 1. Hörbar Brust.
Der Journalist und Jurist Ronen Steinke ist zu Gast. Angefangen hast du schon als politischer Schüler bei einer Schülerzeitung, ne?
Ja.
Und es gab da mal den Besuch des damaligen Innenministers Beckstein an eurem Gymnasium.
Denkwürdig.
Ja, denkwürdig. Ich glaube, denkwürdig daran war, wenn ich das jetzt richtig erinnere, dass du oder dass ihr irgendwas Negatives oder Kritisches über ihn geschrieben habt und du gemerkt hast, das geht, das darf man.
Das war herrlich. Also wir waren 14, 15, glaube ich. Günter Beckstein ist auf meinem Gymnasium gewesen einst und war dann zu der Zeit Hardliner, ist schon milde ausgedrückt. Also er war wirklich rechts außen innerhalb der CSU, abschieben, abschieben, abschieben. Als damaliger Innenminister und er kam dann und sollte so eine Festtagsrede halten, so als Stargast. Und hat dann angefangen und wir haben dann so, also ich und meine Schülerzeitungsbuddies, wir haben dann so gestänkert während seiner Rede und Buh und sonst was, dass er irgendwie nach 10 Minuten abgebogen ist, thematisch. Und die langweiligste, also frei improvisierte Rede über EU-Recht gehalten hat, ja. Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie, also um wirklich nichts mehr irgendwie Anlass zu bieten, dass irgendjemand sich dafür interessiert. Und wir haben dann auch noch in der Zeitung danach, also in der Schülerzeitung, einen Bericht drüber gemacht, wie alle weggedämmert seien und was das für ein verschenkter Abend gewesen sei. Und das war, also da hat der Minister uns ein demokratisch lohnendes Erlebnis geschenkt auf diese Weise. Ja, vielleicht unfreiwillig und er hat nicht so viel Spaß gehabt wie wir. Aber dieses Gefühl, ich bin klein, ich bin Achtklässler oder Neuntklässler, aber ich kann hier sagen, was ich will. Vielleicht habe ich ja sogar recht. Viele Leute geben mir recht und trauen sich vielleicht nicht so sehr zu sagen wie ich, aber ich traue es mich. Und die sind froh, wenn sie es dann lesen können und sagen es mir dann auch. Das ist ein tolles Erlebnis. Und dass das möglich war, das ist auch etwas, was ich mir für viele Leute wünschen würde, ja, dass man das schon als Jugendlicher erlebt.
Mhm. Und zwar nicht auf Teufel komm raus. Also es gibt ja diese Trotzphase, wo man irgendwie gegen alles ist oder alles sein möchte. Das ist ja, das nutzt sich ja dann auch ziemlich schnell ab. Aber ich kann mir vorstellen, dass aus so einem Erlebnis wie dem gerade geschilderten eben auch der Wunsch wachsen kann, Journalist oder Journalistin zu werden. Du hast dann Abitur gemacht und Zivildienst. Wo?
Mit Obdachlosen in Nürnberg. Da gibt es relativ viele, also auch Straßenkinder. So muss man es, glaube ich, nennen. Also 12, 13 Jahre und pennen nachts unter der Brücke.
Warum?
Machen Platte, wie man sagt.
Ja, also die gibt es nach wie vor. Und wahrscheinlich sind es heute eher mehr als...
Ich vermute auch, ja.
Wie passiert es, dass 12, 13-Jährige auf der Straße landen?
Schlechte Eltern.
Was sind schlechte Eltern?
Die sich mehr um sich selber kümmern und um ihre Eitelkeiten. Und sich da dem nicht, dieser Aufgabe nicht unterordnen, für die Kinder da zu sein. Oder Gewalt in der Familie, Gewalt gegen die Kinder ausüben. Also die ja eine Situation schaffen, wo Kinder dann eher ausbüchsen. Das ist in der Regel so gewesen. Die sind von zu Hause weggelaufen und wollten auch nicht von der Polizei gefunden werden. Und ich habe in einer obdachlosen Einrichtung der Caritas gearbeitet mit Mönchen und Nonnen. Also der Leiter war ein Mönch, ein Franziskanermönch, Bruder Martin. Und die wichtigsten Mitarbeiterinnen waren alles Ordensschwestern. Und wir haben die sozusagen anonym und keiner musste seinen Namen sagen, Mittagessen gegeben. Wir haben mit denen Tischtennis gespielt, Kicker gespielt. Alle hatten Spitznamen, ja, so Punknamen irgendwie, Läufer oder sonst was. Und das hat mir, ja, glaube ich, mal so nochmal einen Reality-Check gegeben. Also wie viel schlechter es Leuten geht und in was für einer Gesellschaft wir auch leben.
Das lässt sich sicherlich nicht verallgemeinern, aber die meisten von uns, wenn sie sich versuchen zurückzuerinnern, wie man ist mit 12, mit 13, ja eigentlich sehr unselbstständig, also ziemlich unselbstständig. Mhm. Die wenigsten können sich, keine Ahnung, was kochen oder ich glaube, dass es da viele Ängste gibt, aber was veranlasst dich dazu? Wo gehst du hin? Durch was wurden junge Menschen?
Ja, fürchterlich.
Also ich frage mich.
Und du fliehst ja vor einer Sache, ja, vom Elternhaus zum Beispiel, aber wo du Zuflucht findest, ist ja auch nicht dann das.
Genau.
Also in der Regel pennen die Leute dann entweder also unter freiem Himmel, wo du ja auch nachts dann schlimme Sachen erleben kannst. Oder auf
du gehst zum Bahnhof. Ne?
Und als junges Mädchen, das vielleicht auch noch nicht so lebenserfahren ist, da können viele schlimme Dinge passieren. Und ich erinnere mich, ich war dann als Zivildienstleistender so 18, 19, dass ein Punk, der vielleicht so 17, 18 war, mir erzählte oder mir so ein kleines Bild zeigte von einer Ultraschallaufnahme von seiner Freundin, dass sie schwanger ist. Und ich klopfe ihm so auf die Schulter und sage, Mensch, Glückwunsch, was gibt's denn Schöneres im Leben? Und er brach in Tränen aus. Mhm. Riesiger Typ mit so Noppen, also mit so
Nieten,
ja, also so Stahl-Spikes auf den Schultern und eine ganz furchterregende Erscheinung. Und er brach in Tränen aus, weil er sagte, du hast doch keine Ahnung, was redest du denn da, ja? Wie soll ich denn ein Kind durchbringen? Ja, und also da sieht man mal, so, das ist unsere Gesellschaft, ja. Das sieht man oft nicht im Fernsehen, davon handeln nicht unsere Talkshows und unsere Telenovelas, aber das ist die Realität von gar nicht so wenigen Menschen.
Also, wenn Sie zu Hause das Gefühl haben, Sie haben in Ihrer alten schwarzen Jeans kurz vorm Waschen versehentlich noch 30 Euro gefunden, wo kommen denn die her? Und Sie möchten dieses Geld sinnvoll spenden. Es gibt natürlich unglaublich viele sinnvolle Angelegenheiten, aber es gibt auch sehr viele. Nicht mehr ganz so viele, weil die auch auf Unterstützung warten und da wird viel Unterstützung gestrichen. Aber es gibt immer noch einige Initiativen, die sich zum Beispiel eben um Straßenkinder kümmern und versuchen, die eine Ausbildung zu kriegen und einen Beruf und denen Wohnungen zu besorgen. Kann man ganz leicht im Netz recherchieren. Wir wollen jetzt hier nicht eine Initiative hervorheben, aber auf jeden Fall sind die in jedem Fall unterstützenswert. Können Sie ja mal gucken, in einem ruhigen Moment. So, dann müssen wir auch mal langsam in die Pötte kommen in Richtung Gegenwart. Mensch, du hast doch noch nicht mal studiert. Was ist denn eigentlich los? Du hängst hier nur rum. Daniel Kahn hören wir und nicht Leonard Cohen. mit Halleluja. Warum dieser Song? Was löst er in dir aus? Warum hast du dich für den entschieden?
Das ist eine Coverversion des berühmten Songs von Leonard Cohen auf Jiddisch. Und Jiddisch ist eine Sprache, die sehr nah am Herzen ist. Es ist eine eigene Sprache, es ist nicht nur ein Dialekt des Deutschen, aber es ist dem Deutschen sehr eng verwandt, so nah verwandt wie das Niederländische dem Deutschen. Und weil die Aussprache nicht so anders ist, versteht man auch, wenn man nur Deutsch kann, mindestens die Hälfte von Jiddisch. Und es ist im Vergleich zum Hochdeutschen niedlicher, es ist viel mehr mit...
Weicher, ja, spielerisch.
Ja. Viel mehr mit Verkleinerungsformen. Die Grammatik ist eine andere, das ist sehr stark von slawischen Sprachen inspiriert. Und es gibt einige Worte, die aus dem Hebräischen stammen und dann so eingejiddischt worden sind. Und ja, da finde ich dann vieles wieder, was mich sehr berührt. Und mein Großvater hat Jiddisch als Kind und in der Familie gesprochen. Und ich habe Jiddisch eigentlich dann nie so erlebt, dass man mit mir Jiddisch gesprochen hat, aber ich habe Jiddisch immer so als Einsprengsel in der Sprache, so als Redewendungen kennengelernt. Und
wir werden gleich für ein anderes Projekt nochmal genauer über Sprache sprechen, aber gib doch mal kurz doch ein paar Begriffe jetzt in diesem Zusammenhang raus. Die deutsche Sprache bedient sich ja des Jiddischen auch und ist dadurch, wird dadurch auch bereichert. Und da gibt es viele Begriffe, die wir instinktiv vielleicht sogar richtig benutzen und die okay sind, weil sie nicht religiös aufgeladen sind. Und dann gibt es aber einige, die, du hast dazu auch ein ganz kleines, schönes Büchlein geschrieben. Das heißt, warte mal, hier liegt sie mich neben mir, Antisemitismus in der Sprache. Ist im Duden Verlag erschienen. Das ist sehr unterhaltsam geschrieben und so kann man in einer Stunde so durchlesen ungefähr. Gib doch mal Beispiele für positiv gewählte Worte und welche, die dann aber doch antisemitisch sind eher.
Ja, also sehr schön ist ein Wort wie Meschugge. Ja, Meschugge bedeutet nichts anderes als verrückt, aber wenn man mal die Phonetik vergleicht, also verrückt ist ja so ein Konsonantensalat. Und Meschugge ist ein weiches Wort, es hat ein bisschen so eine Rhythmik. Tacheles ist ein anderes Wort. Ja, es bedeutet nichts anderes als Klartext, aber möge jeder selber beurteilen, was irgendwie charmanter ins Ohr geht. Und dann die ganzen Verniedlichungsformen, ja, also so, wenn kleine Kinder rote Wangen haben, auf Jiddisch sind es die Bäckerlach. Ja, die Bäckerlach. Und so, das Problematische auf der anderen Seite ist, dass einige jiddische Begriffe, wenn sie ins Deutsche als Lehnworte importiert werden, in ihrer Bedeutung verdreht werden. Also ein schlimmes Beispiel ist aus meiner Sicht Mischpoke. Dass, wenn ich höre, mir die Nackenhaare irgendwie zu Berge, also aufsteigen lässt, weil, wenn ich Mischpoke höre, ist in der Regel in so einem Kontext von, das ist irgendwie anrüchig, das ist irgendwie ein düsterer Verbund von Leuten begegnet. Was ist denn das für eine Mischpoke von Bankern und Politikern, die sich da zusammengebraut hat? Es gibt's ja manchmal auch ironisch gebrochen, ja, dass Leute über ihre eigene Familie als meine Mischpoke, aber halt, dann ist es ironisch. Und dann ist auch der Witz, dass das ironisch ist, und das wäre ja nur dann, der Witz funktioniert nur deswegen, weil es eben vordergründig erstmal ein negatives Wort ist.
Denn eigentlich ist es Familie.
Und auf Jiddisch, also für Menschen wie mein Großvater, der das einfach als seine Muttersprache sprach, ist es ganz erstaunlich, wie die Deutschen drauf kommen, dass das was Negatives sein soll, weil das Wort bedeutet einfach nur Familie. Familie als neutraler Begriff.
Schachern und Mauscheln, lass uns die zwei noch nehmen.
Schachern ist auf Jiddisch einfach nur Handel treiben. Und das ist ja auch jetzt moralisch erstmal neutral. Aber wenn wir es im Deutschen hören, Postengeschacher, das ist nie was Positives. Also da färbt ein negatives Bild von Juden, was die Menschen, die das importiert hatten, hegten, ab auf den Gebrauch dieser jiddischen Worte. Und Mauscheln ist vielleicht das Allerschlimmste. Das ist ein Wort, was viele Leute ganz unschuldig benutzen, ohne zu ahnen, woher das Wort herkommt. Man kennt das ja so aus der Journalismus, aus Schlagzeilen, Mauschelei bei der Bankenfusion und so weiter. Bedeutet irgendwie so korrupte Deals. Kommt aber daher, dass im 17. Jahrhundert der jüdische Vorname Moses oder auf Jiddisch Moische verballhornt wurde zu Mauschel. Also Mauschel war ein gängiger jüdischer Vorname, der dann so verwendet wurde, als sozusagen um alle Juden zu bezeichnen. So ähnlich wie wenn Rassisten von Türken sprechen und sagen der Ali. Also ähnlich verächtlich. Und Mauscheln, das Verb, bedeutete dann, und so steht es sogar in Grimms Wörterbuch, reden wie ein Jude. Wenn man das weiß, dann sollte man diesen Begriff nicht mehr benutzen, finde ich.
Aber überhaupt, die Gebrüder Grimm, Karl Marx, also es ist ja alles, da sind Martin Luther, da ist unglaublich viel, unglaublich viel verwurzelter Antisemitismus zu finden, mit dem größten Selbstverständnis. Das ist schon echt ein ziemlich erschütternde Erkenntnis. Okay, vielen Dank für diesen kurzen Exkurs.
Und wie schön die jiddische Sprache ist.
Wunderschön.
Wie wunderschön, und wie toll man sie singen kann.
Ja, das hören wir jetzt.
Das zeigt Daniel Kahn.
Gewinn an Nigen wie Assod, was David hat gespielt vor Gott, nur dir wird's nicht gewinn, als er Jeschua.
Hörbar@radio1. Sie können uns eine E-Mail schreiben, wenn Sie möchten. Du hast dich entschieden, lieber Ronen, Rechtswissenschaften zu studieren. Und so steht es in deinem Lebenslauf. Und Kriminologie.
Sehr gut.
In Hamburg und Tokio.
Wo denn sonst?
Ja, na klar, du kamst auch gleich rein. Und ich habe gesagt, das ist mein Hund Yuki. Und du hast sofort gesagt, japanisch.
Ja.
Also bei euch in der SZ am großen runden Tisch, habe ich ja gelernt, sitzt auch eine Frau, die Japanisch spricht.
Viel besser als ich.
Ja. Aber du ja auch.
Ich dilettiere ein bisschen, ich mag es sehr gerne. Japanische Sprache ist nicht so schwer, wie man sich es vorstellt. Also es ist ganz anders als Chinesisch, wo also jedes Wort ein eigenes Zeichen ist. Das Japanische hat durchaus ein Alphabet. Zwar komplex, also 48 Buchstaben, nicht 26, aber es ist beherrschbar. Die Grammatik ist ein bisschen komplizierter, aber es ist relativ so mathematisch logisch. Man muss dann halt nur fleißig sein. Und es ist eine tolle, tolle Kultur. Ich habe also ein Semester nur da verbracht, viel zu kurz. Aber Tokio als eine unheimlich lustige und auch kindische Stadt kennengelernt. Ja, also das ist klar, es gibt diese Welt, die man so sofort vor Augen hat, der Männer mit Anzug, die also in engen U-Bahnen morgens zur Arbeit und die so Soldaten ihrer Firma sind, das gibt's auch. Aber es gibt auch eine unheimliche Präsenz von Comics und von so Zeichentrickfiguren in der Öffentlichkeit. Jeder Supermarkt hat irgendwelche lebensgroßen Puppen von irgendwelchen Zeichentrickserien. Also das ist...
Sagt man nicht Manga?
Ja, Manga, genau.
Hast du jetzt mit Absicht nicht Manga gesagt, weil du nicht wusstest, ob wir das verstehen?
Doch, doch.
Doch, doch.
Ja.
Doch, doch.
Also nicht nur Manga, also auch Disney, alles so diese
das,
ganzen
und das,
kindischen
Dinge. Das findest du, das
finde ich toll.
Das löst was in dir aus.
Das würde ich mir in Deutschland auch wünschen. Ja?
Wirklich?
Wir sind da viel, wir haben das viel weniger. Und, wo du sagst, die Mangas, ja, also heute wahrscheinlich nicht mehr, aber als ich da war in den Nullerjahren, da war ja noch Papier und Zeitungen und Bücher irgendwie mehr als digitales Lesen. Und es kam einmal in der Woche der Altpapierabholer und hat wirklich Berge von dicken, also so telefonbuchdicken Manga-Büchern von der Straße eingesammelt. Japaner sind ein unheimlich lesefreudiges Volk.
Von der Straße eingesammelt. Sie sind doch aber auch so ordentlich. Kriegt man da nicht gleich eine Haftstrafe, wenn man da was...
Die wird da hinten deponiert. Also die Leute kaufen so viele Mangas und dann werden die ausgelesen, dann werden die nicht in der Bibliothek aufbewahrt, sondern werden die wieder also zum Altpapier gegeben.
Ja.
Und man sieht dann halt dieser riesigen Berge, die dann ordentlich aufgeschichtet und dann abgeräumt werden.
Wahnsinn.
Was für eine große Relevanz das hat.
Aber das Lesen hat ja eh eine große Relevanz. Ich sage nur Thilo Scholle. Okay.
Explain. Elaborate.
Okay, ich dachte, dass ich jetzt echt einen fetten Punkt mache. Forumrecht. Das ist eine Zeitschrift für und von Juristinnen und Juristen, glaube ich. Ne?
Ja.
Du hast, wenn ich das richtig rekapituliere, nach dem ersten Jahr oder im ersten Jahr ein bisschen gestruggelt mit diesem Studium, weil es dir ein bisschen blutleer erschien und auch doch weniger mit Weltverbesserung offenbar zu tun hatte als gehofft.
Als mit Vertragsfristen.
Und dann hast du in diesem Forum Recht etwas gelesen, nämlich einen Artikel, so geht die Mär, des um 3 Jahre jüngeren Thilo übrigens, der über Fritz Bauer geschrieben hat.
Und die kleine Anekdote, wirklich nicht länger als 10 Sätze, war, dass zu einer Zeit in den 50er Jahren, als der wichtigste, noch flüchtige Nazi-Verbrecher in Argentinien ausharrte unter falschem Namen, in Deutschland ein Staatsanwalt saß und der bekam diesen Tipp auf den Tisch, diese Info, wo sich Adolf Eichmann, der Cheforganisator der Züge nach Auschwitz, befindet. Und was macht man dann mit so einer Info? Und dieser deutsche Staatsanwalt, jüdisch, der also aus dem Exil zurückgekommen war, namens Fritz Bauer, musste sich dann die Frage stellen, gehe ich damit jetzt zu meinem Apparat, meinem Team und sage denen so, wir machen jetzt ganz normalen Strafverfahren und dann wird jetzt Auslieferung beantragt, so wie man es halt macht. Was dazu geführt hätte, dass die Chance bei 100% liegt, dass Adolf Eichmann gewarnt worden wäre. Und wie so viele andere Nazi-Verbrecher, dann wäre man zur Razzia angetanzt und er wäre am Abend vorher aber schon abgereist gewesen, also wäre gewarnt worden. Oder nimmt man das Recht in die eigene Hand. Und Fritz Bauer, dieser Staatsanwalt, hat das dann das Letztere gemacht. Der hat dann heimlich mit dem israelischen Geheimdienst Kontakt aufgenommen, mit dem Mossad, und hat gemeinsam mit denen diese weltberühmte Entführung von Adolf Eichmann sozusagen geplant, die dazu geführt hat, dass Eichmann dann in Jerusalem vor Gericht kam und einer der wahrscheinlich wichtigsten Prozesse des 20. Jahrhunderts stattfinden konnte.
Darüber hat er geschrieben.
Und das hat mich so umgehauen. Ein deutscher Jurist, der also in der Frage, entscheide ich so, wie es vorgeschrieben ist oder wie es meinem Gewissen entspricht, sich so klar für sein Gewissen entscheidet, im vollen Bewusstsein, dass das seine Karriere kosten kann, dass ihn das sogar ins Gefängnis bringen könnte, im vollen Bewusstsein, dass alle um ihn herum das Gegenteil wollen, dass er sich also da rebellisch gegen sein ganzes Umfeld stellt. Das war genau der Spirit,
den mir gefehlt hatte. Du hast wenig später ein Buch über ihn geschrieben, über Fritz Bauer. Und dieses Buch diente dann als Grundlage für den später vielfach ausgezeichneten, hervorragenden Film Der Staat gegen Fritz Bauer. Also Glückwunsch und auch nochmal Shoutout an Thilo Scholle, der als Sachbuchautor und Jurist dort arbeitet. Aber, und ich will jetzt hier überhaupt gar nicht ein Haar in die Suppe legen. Null, überhaupt nicht. Ich finde das so toll und ich hoffe, dass es viele, viele, viele Fritz und Frieda Bauers gibt, die genau das machen und sich für das Gute entscheiden, was auch immer das Gute ist oder das Gerechte. Nichtsdestotrotz ist natürlich das, was da passiert ist, das Recht in die eigene Hand zu nehmen. Das würde ich mir bei jemandem, mit dessen moralischen Kompass ich nicht übereinstimme, nicht wünschen. Ne? Also das ist ja dann das, wo man sagt, eigentlich darf das nicht passieren. Eigentlich bist du hast du deine Liebe oder dieser Funke zur Liebe für Jura ist übergesprungen in einem Moment, in dem du gemerkt hast, dass sich jemand unrechtmäßig verhalten hat, eigentlich. Er hat sich gegen das Gesetz entschieden.
Das ist richtig, ja, und das sollte man sich nicht wünschen, dass jeder, wir reden ja hier von Leuten, die Macht haben, ja, Staatsanwälte, dass der einfach nach seinem persönlichen Gerechtigkeitsgefühl, also so sollte die Regel nicht sein. Aber wie war denn die Lage in der Nachkriegszeit? Wir hatten ja in Deutschland eine Schicht von Leuten, die in der Justiz und bei der Polizei entscheidend waren, die so eine alte braune Seilschaft waren. Die haben nicht nach den Regeln gespielt. Die haben ständig sabotiert, Augen zugemacht, obwohl das Gegenteil ihr Job gewesen wäre. Die haben ständig Leute gewarnt. Also die haben letztlich das Gesetz am laufenden Band gebrochen. Mhm. Und was Fritz Bauer gemacht hat, war eine Form von Notwehrreaktion darauf. Ich lasse euch damit nicht durchkommen. Mhm. Ich suche meinen Umweg, um zu dem zu kommen, was das Gesetz will. Mhm. Denn das Gesetz will, dass Verbrechen bestraft werden. Das ist jetzt nicht eine persönliche Privatmeinung von ihm, sondern das ist schon Konsens eigentlich. Und rund um ihn herum haben alle anderen dem Gesetz zuwider gehandelt. Und ich glaube, dann ist es auch in Ordnung. Dann ist es eine Form von zu zivilem Ungehorsam oder von diene einer höheren Sache sich sozusagen verpflichtet fühlen.
Ja, aber da geht es in den Bereich der Definition.
Ja.
Und da können wir einfach Glück haben oder nicht. Und deswegen ist es so wichtig, dass Richter und Richterinnen unabhängig gewählt werden oder beziehungsweise von mehreren Personen und nicht mit irgendwelchen Interessen im Hintergrund. Okay. Alien hast du mitgebracht, die Interrupters. Was ist das denn?
Eine super kalifornische Punkband aus dem Umfeld von Rancid, was eine sehr, sehr bekannte, sehr erfolgreiche Punkband ist. Die Interrupters sind so ein bisschen ein Spin-off und wir haben sehr, sehr viele gute Lieder. Und dieses hier ist wegen des Textes so beeindruckend, finde ich. Die Sängerin hat bei einem Live-Konzert das so anmoderiert. Es ist ein Lied für alle, die mal das Gefühl hatten, man hat sie auf dem falschen Planeten abgesetzt. Und davon handelt das Lied.
Hm. My bones are the bars of a jail, and I never felt completely female. I sleep when the sun starts to rise, so I spend the night drying my eyes. And I watch other humans, they move place to place and hide in plain sight with that look on their face.
Der Jurist und Journalist Ronen Steinke ist heute hier zu Gast. Du hast als studentischer Mitarbeiter in Strafverteidigerkanzleien gearbeitet. Hättest dir das auch wahrscheinlich ganz gut vorstellen können. Aber dann hast du etwas beobachtet, dass es diese Klassenjustiz gibt. Also die spektakulären Fälle sind nur das eine. Aber das, was sich in der Realität abspielt, sind eben diese vielen kleinen Sachen, die ja auch die Gerichte verstopfen, wie es immer wieder heißt.
Ich habe einen Fall als Akte vor mir gehabt von einer Frau, erwachsen, Mutter von Kindern, die hatte einen Pullover gestohlen im Wert von 30 Euro oder sowas. Und das war das Strafverfahren und es endete mit einer zwar bedingten Freiheitsstrafe, aber mit einer Freiheitsstrafe auf Bewährung. Und das ist doch unfassbar. Also wir reden hier von wirklich einer harten Sanktion. Und das war jetzt nicht aus kleptomanischem Egoismus oder sonst was, sondern das war aus Not, dass sie gestohlen hatte. So, und das ist etwas, solche Fälle kommen einem, wenn man die Augen offen hat und im Strafrecht sich das alles anschaut, sehr oft unter. Das ist eigentlich die Masse unserer Fälle vor deutschen Strafgerichten. Ja, wir haben, wenn wir die Zeitung aufschlagen oder im Fernsehen gucken, dann vor allem so die spektakulären Gewaltfälle vor Augen. Mord und natürlich der Tatort handelt nie von Ladendiebstahl. Aber das ist der Standard. Also, weiß nicht, 70%, 80%, 90% sind solche Elendskriminalität. Und ich finde, das ist nicht gut, wie wenig wir darüber reden. Ich finde, wir haben ganz oft einen öffentlichen Diskurs, der beim Thema Kriminalität von dem Bösen sehr stark spricht. Und es gibt das Böse, ja. Ich habe am Jugoslawien-Tribunal eine Zeit lang gearbeitet in Den Haag, also wo es wirklich um Kriegsverbrecher geht, da scheue ich mich nicht zu sagen, das ist böse.
Ja.
Aber ganz viel, was wir vor deutschen Gerichten haben, sind Leute, die eigentlich selber Opfer sind vor allem. Und die Sachen machen, die ich nicht weiterempfehlen möchte. Man soll nicht klauen, ja, aber wir sollten uns ein bisschen hüten, wir, die wir diese Nöte nicht haben, mit dem moralischen Zeigefinger, mit dem Wort böse, mit der Verurteilung, mit so einer Härte daran zu gehen, dass man sogar Freiheitsstrafen gibt für einen Pulloverklauen.
Würdest du nicht eher sagen, dass es eine Gleichgültigkeit ist, eine gesellschaftliche, nur dass die Justiz, weil es irgendwann mal so festgelegt wurde, da ahndet? Also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob, vielleicht täusche ich mich da auch, aber ich weiß gar nicht, ob die Gesellschaft das wirklich als so böse abtut, weil jeder irgendwie schon mal geklaut hat, so, das macht die Sache nicht besser. Und es gibt da ja auch schon Abstufungen und auch aus der Motivation. Also machst du es aus Langeweile, machst du es als Mutprobe, machst du es, weil du es wirklich nötig hast, weil dir das Geld für Essen fehlt, machst du es, weil du eine psychische Erkrankung hast oder um dich ganz einfach zu bereichern. Es gibt ja so viele unterschiedliche Sachen, die wir dann eben auch, ja, müssen wir uns in jedem einzelnen Fall die Mühe machen, können wir das überhaupt leisten, abzuwägen und das neu zu beurteilen?
Müssen wir, auf jeden Fall. Also,
aber wie soll das gehen, wenn das so mannigfaltig stattfindet?
Ja, also das soll man nicht tolerieren. Ja? Man darf nicht im Supermarkt was klauen. Also gibt es keine Ausreden für, wenn es dir nicht gehört. Aber wenn man das später verurteilt vor Gericht, dann ist der Anspruch sehr wohl, dass man sich das Individuum anguckt. Denn Strafen werden für einen Menschen ausgesprochen. Es geht darum, dass der Staat in ein Menschenleben eingreift. Und eine Sanktion soll irgendwie diesen Menschen auf die Bahn zurückbringen. Da geht es schon um einen moralischen Vorwurf gegen jemanden. Da geht es auch ums Anprangern. Prozesse sind öffentlich. Da geht es darum, abzuschrecken. Andere sollen es mitbekommen.
Aber da sitzt ja niemand.
Naja, da sitzen schon manchmal Leute. Da sitzt auch Presse und so. Ist ja zu selten, würde ich auch sagen.
Na, aber das ist ja genau das.
Aber das ist der Anspruch und den muss man schon hochhalten, dass man deswegen auch dem Menschen gerecht werden sollte.
Wie soll das gehen? Erklär mal.
Also ich habe in Berlin mir so diese Elendsprozesse angeschaut, die oft nur eine Viertelstunde dauern. Am Fließband, da werden Leute rein und raus gekarrt. Und da sitzt dann jemand und sagt, er hat am Ende des Monats wegen seiner Depression oder wegen seiner Hautkrankheit und das hat ihm so wehgetan, dann hat er es irgendwie nicht hingekriegt, zum Amt zu gehen und er brauchte aber was zu essen. Dann hat er sich, das wird dann von der Anklage verlesen, 3 Kürbiskernbrötchen, eine Packung Gummibärchen und eine Salami geklaut. Gesamtwert von 8,65 Euro. Wir beantragen eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen.
Also 60 Tage.
Zwei Monatsgehälte, 2 Monatseinkommen, sowas zum Beispiel, wenn es wiederholt vorgekommen ist. Ja, also da muss man schon sich die Frage stellen, ist das jetzt das Böse? Und ich...
okay, gesagt, das beantworte ich jetzt mal. Es ist nicht das Böse. Genau. Niemand in dem Gerichtssaal denkt, es ist das Böse.
Wird etwas besser, wäre die nächste Frage, wenn man dem jetzt eine Strafe gibt. Ist er dann abgeschreckt? Ist das dann, wird er jetzt auf eine bessere Bahn zurückkommen?
Wird er nicht motiviert, es wieder zu tun, wenn wir gar nichts tun?
Ah, also...
Das ist jetzt provokativ, diese Frage. Ich habe da keine Lösung. Ich sehe, du machst einen Punkt, ganz klar. Aber was kann die Lösung sein? Das ist so ähnlich wie überfüllte Schulklassen mit 30 Schülerinnen und Schülern. Und du wünschst dir, und jede Lehrerin und jeder Lehrer, der einigermaßen gutes Berufsverständnis hat, wünscht sich, mehr Zeit zu haben für jede einzelne Schülerin und die Herkunft und die Umstände und warum bist du schlecht und warum hast du diese, aber so, aber es ist ja nicht realistisch.
Ja, auf der anderen Seite, wir haben in Deutschland schon ein ziemlich faires Strafsystem, wenn man weiß, wie man sich seiner Rechte bedient. Also wenn du gute Anwälte hast, würde ich sagen, kann man sich nicht beschweren, dass man in Deutschland nicht alle Chancen hat, auch Argumente vorzubringen, die dann strafmildernd wirken, auch Gnade zu finden. Da gibt es also auch eine Offenheit der Gerichte oft. Ja, die sind auch froh, gute Argumente zu hören, dann kann man abwägen, dann kann man ein mildes Urteil fällen. Aber das habe ich ganz oft erlebt, die Leute, und zwar 90%, die wegen so Elendskriminalität vor Gericht sitzen, die haben kein Geld für einen Anwalt. Sie sitzen da ohne Anwalt. Du bekommst in Deutschland, das ist auch härter hierzulande als in anderen Ländern, nicht einen Anwalt auf Staatskosten. Also das ist etwas, das muss man den Leuten erstmal erzählen, weil viele denken, weil es in amerikanischen Serien so ist, ja, die wir sehen.
Zu
so
Pflichtverteidiger.
Da heißt es immer, ja, wenn sie sich keinen leisten können, dann wird ihnen ein Anwalt zur Verfügung gestellt. Sie müssen nur sagen, das ist aber in Deutschland gar nicht so. Hierzulande ist es so, ab einem hohen Gewicht von Straftat, wenn dir Mord vorgeworfen wird, Vergewaltigung vorgeworfen wird, dann kriegst du einen Pflichtverteidiger. Drunter, und das ist die Masse, ja, betrunken Auto gefahren, Schlägerei, Diebstahl, bekommst du nichts. Und dann guckst du in dein Portemonnaie, habe ich jetzt mal ein paar hundert Euro übrig, um einen Anwalt zu engagieren? Und in der Regel ist die Antwort nein.
Ich muss mich jetzt wie so ein Terrier festbeißen und doch nochmal nachfragen. Aber wie stellst du es dir vor? Was könnte die Lösung sein? Denn diese alltäglichen Delikte, die wird es immer geben und es wird immer sehr, 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 sehr viel davon geben.
Und ich gebe dir auch recht, dass man das auch nicht so dann hinnehmen darf. Ja, also es ist, auch wenn es vielleicht menschlich verständlich ist, trotzdem etwas, was man stoppen muss, dass Leute klauen. Aber die Frage ist ja, was für ein Strafmaß und wie hart muss man dem dann auf den Kopf hauen? Und ich habe erlebt, dass ich da als Jurist im Publikum sitze, mit meinem Notizblock und als Journalist darüber schreibe, aber mit der juristischen Brille. Und dass mir sofort Argumente einfallen, wenn man die jetzt vorbringen würde, könnte man die Strafe super reduzieren. Also ein Beispiel ist eine Dame, die war Ende 70, offenbar gesundheitlich ziemlich angeschlagen, lebt allein, von einer ganz schmalen Rente, schwerhörig. Die hat noch nicht mal, als ihr Name verlesen wurde, dem folgen können. Die musste dann aufstehen und vor die Richterbank treten, damit sie also in 30 Zentimeter Abstand überhaupt was versteht. Und dann wurde da verhandelt, auch innerhalb von 10 Minuten der ganze Prozess. Und weil sie so schlecht hörte, hat dann irgendwann im Publikum sich jemand hingestellt und sagte, ich bin übrigens der gesetzliche Betreuer dieser Dame. Und der Grund ist, sie hatte kürzlich einen Schlaganfall, deswegen hört sie nicht gut. So, und ich sitze daneben, still und stumm als Beobachter, und in meinem Kopf rattert es. Okay, gesetzlicher Betreuer, habe ich gerade richtig gehört? Gesetzlicher Betreuer bekommst du in Deutschland, wenn du nicht in der Lage bist, deine Geschäfte als Erwachsener selber zu regeln. Dann wird dir vom Amt ein Betreuer, der dich unterstützt, zur Verfügung gestellt. Das heißt, diese Frau ist nicht fähig, zum Amt zu gehen, aber wir stellen sie vor Gericht ohne Anwalt. Die saß da alleine. Der Betreuer ist ja kein Anwalt, der ist auch nicht strafrechtlich gebildet. Sie hat ja kürzlich einen Schlaganfall. Ja, um Gottes Willen. Die ist jetzt irgendwie kognitiv eingeschränkt. Das sind alles Dinge, die muss man doch wissen als Gericht. Keiner hat es im Gericht gesagt. Hätte ein Anwalt neben ihr gesessen, hätte ich das gemacht, hätte ich sofort gesagt, also ob man jetzt über Schuldunfähigkeit spricht, vielleicht nicht, aber über Strafempfindlichkeit müssen wir sprechen. Eine Frau, die so am Boden ist, die so vulnerabel, sagt man, also wo es so...
Verletzbar, ja.
Der es an allem fehlt. Wenn wir der jetzt auch noch eine Geldstrafe aufbrummen, und sei es eine kleine Geldstrafe, dann trifft sich das so schmerzhaft. Ja. Hingegen, wenn du jetzt mir oder dir eine Geldstrafe gibst, ja gut, weiß nicht.
Beim Radio verdient man nicht so viel, ich muss dich da enttäuschen.
Bei der Zeitung alles mit Gold gepflastert, war noch nie so gut. Nee, aber weißt du, ein Monatsgehalt streichen, dann ärgern wir uns, dann wird der nächste Urlaub vielleicht verschoben, aber wir hungern nicht.
Aber du hast natürlich recht, ja klar.
Bei uns kann man sogar, bei mir selber jedenfalls, da könnte man auch 3 Monatsgehälter streichen, da würde ich noch mehr fluchen und mich über mich selber ärgern. Aber es gibt Menschen, wenn du denen 10 Tagessätze, also ein Drittel ihres Monats
musst, absolut,
dann
absolut.
Ist nämlich dann nicht erst am 30., sondern schon am 20. kein Geld mehr da. Und dann wird 10 Tage lang gehungert. Dann wird Müsli mit Wasser gegessen. Dann wird ohne Zahnpasta Zähne geputzt. So, und das geht so ans Existenzielle ran. Und das, glaube ich, sehen wir viel zu selten. Wir, sage ich mal, diejenigen, die auf der Sunny Side und auf der Richterbank sitzen.
Also das ist jetzt ein benachbartes Thema oder geht oder spielt in das rein, was du gesagt hast. Tatsächlich bin vor ein paar Jahren aufmerksam geworden auf diese Ausmaße der Altersarmut, auch in großen Städten wie Berlin, dass es da Personen gibt, die sich ab einem bestimmten Punkt im Monat entscheiden müssen, ob sie Strom haben oder ob sie heizen, so in etwa, ja. Also dass da wirklich, und die haben keine Lobby. Ja. Und das sind wirklich, das sind oft sind es alte Leute, manchmal sind es auch Personen, die eben aus irgendwelchen medizinischen Gründen auf sich gestellt sind, ja, und die niemand sieht und denen auch niemand zuhört, ne? Und das ist ein ganz, ganz großes Dunkelfeld, das aber existiert in unserer Gesellschaft. Aber das zeigt nur, wie vulnerabel wir auch als Gesellschaft sind.
Ich sag dir mal eine Zahl. Jedes Jahr kommen in Deutschland 100.000 Menschen in ein Gefängnis. 100.000. Eine Großstadt wird jedes Jahr eingeknastet. Kommen dann wieder raus, ja, es wird nicht dann jedes Jahr mehr, aber jedes Jahr durchlaufen 100 Leute diesen Check-in-Schalter eines Gefängnisses.
100.000.
Und von diesen 100.000, wenn du dir mal vorstellen würdest, die würden alle in einer Schlange stehen. Jeder Zweite hat in der Hand ein Strafurteil, wo drin steht, sie werden verurteilt zu einer Geldstrafe, falls sie die nicht bezahlen können. Nur dann müssen sie ins Gefängnis. Und so viele Leute in Deutschland können ihre Geldstrafe nicht bezahlen, dass jeder Zweite, der in ein Gefängnis kommt, nur wegen der nicht gezahlten Geldstrafe da reinkommt. Das ist doch etwas, wo wir uns als Gesellschaft wirklich mal fragen müssen, was läuft da schief?
Zumal da eben auch nicht nur die Gerichte, sondern eben auch die Gefängnisse voll sind, übervoll. Und ich glaube, ich weiß nicht, wenn sich das nicht geändert hat, eine Gefängnisübernachtung kostet 200 Euro.
Das ist wie ein Nobelhotel.
Das ist, und das ist richtig, richtig teuer. Und damit ist ja irgendwie, sind viele Kosten noch gar nicht einbezogen.
Und wie sehr trifft das einen Menschen? Ja, also Geldstrafe haben wir gerade drüber geredet, wie sehr das eintreffen kann. Aber Knast und selbst, sagen wir mal, für 2 Wochen nur, das ist ein Stempel, den wirst du dein Leben lang nicht los. Was sagen denn die Leute, wenn die hören, der war jetzt 2 Wochen im Knast? Das spricht sich ja rum. Und das sind alles Gedanken, die machst du dir, wenn du dann da in der Zelle sitzt am ersten Tag. Da wird die Tür zugemacht, dann sitzt du da mit deinen Gedanken. Was wird meine Freundin sagen? Hoffentlich kriegen das ihre Eltern nicht mit. Also, und das tun wir Menschen an, nur deswegen, weil sie nicht in der Lage sind, ihre Geldstrafe zu bezahlen. Ich glaube, da ist eine Härte, die hat sich so außerhalb unseres Blickes entwickelt. Die ist enorm groß und über die müssen wir viel mehr reden, finde ich.
Und ich glaube, es ist so ein blinder Fleck, weil ich denke darüber gar nicht nach in meinem Leben. Ich denke über viele wichtige Dinge in meinem Leben nicht nach. Ich denke über alles Mögliche Wichtige nach, aber ich merke dann, wie viele wichtige Sachen da noch gar nicht eingepreist sind, ne? Die auch was mit meinem Alltag zu tun haben sollten. Es gibt doch diese Vereine oder einen Verein zumindest, hast du im Kopf, wie die heißen?
Freiheitsfonds. Ein ganz toller Verein, also ich weiß nicht, ob das ist, was du meinst. Das ist ein Verein, die sammeln Spenden und kaufen mit Spenden Menschen frei, die nur wegen einer nicht gezahlten Geldstrafe sitzen. Es gibt nämlich die Regel in Deutschland, du musst es nicht mal selber bezahlen. Wenn du eine reiche Tante hast, kein Problem, zahlt die es für dich.
Oder einen Nachbarn oder irgendjemanden. Oder
Eltern, ja. Also das heißt,
du musst aber auch nicht verwandt sein. Ne? Also ich könnte jetzt auch für dich.
Ich kann zum Gefängnistor gehen, das macht dieser Verein, und sagen, guten Tag, ich habe hier 1.000 Euro übrig, darf ich irgendjemanden freikaufen? Und das Gefängnis freut sich.
Denn da kommen dann plötzlich 7 Leute marschieren da raus, die da jetzt eigentlich jeweils drei Tage übernachten,
so ist es,
hätten übernachten müssen. Oder
und das
so,
Gefängnis,
ne,
ist froh, die los zu sein. Ja. Also jetzt ganz unzynisch gesprochen, weil das Gefängnis auch sieht, man tut da niemandem einen Gefallen mit und auch der Staat hat davon nichts. Und keiner wird ja besser von 2 Wochen Gefängnisaufenthalt. Kein Leben nimmt dann eine gute Wendung. Im Gegenteil, ja, die Probleme werden eher größer. Die Betroffenen sind froh. So, und dieser Verein erspart, das ist das Absurde, uns allen, also uns Steuerzahlern auch noch Geld. Weil wenn du da hingehst für so 3.000 Euro Leute auslöst, ja, dann, also so ist die Rechnung, hast du 10-mal so viel Geld gespart für den Staat.
Weil das ist echt, dann die Kosten. Wahnsinn. Hat.
Ich habe schon mal die Theorie gehabt, ob die Spenden heimlich von Finanzministern kommen. Die spenden das,
ja, das
an den
Feuerwehrfonds
und sparen dann unterm Strich.
Eigentlich ist es eine gute Idee. Wir müssen jetzt ganz schnell Tschaikowski spielen. Vielleicht spielen wir ihn auch nur an, denn dann haben wir schon unseren letzten Gesprächspart und in dem soll es auf jeden Fall um Meinungsfreiheit gehen. Jetzt hören wir Tschaikowski und zwar
Valse Sentimentale.
Okay. Meinungsfreiheit, wie Polizei und Justiz unser Grundrecht einschränken und wie wir es verteidigen. Dieses Buch ist Ende Februar 2026 erschienen. Zack, Bestsellerliste. Ich höre immer mit Verwunderung, dass die Presse- und Meinungsfreiheit, die ich natürlich als Laien in einen Topf werfe, in Deutschland den Bach runtergeht und reibe mir mal die Augen und denke, ey, kommt Leute, macht doch dieses Land nicht so schlecht. Wir können doch hier sagen, was wir wollen. Und das ist der Moment, in dem du dann sagst, lies mal mein Buch.
Ja, so ist es.
Fräulein.
Also ich glaube, was dich stört, und das stört mich aber genauso, ist, dass wir unheimlich viel wehleidiges Gejammer haben von Leuten, die sagen, ich dürfte nichts mehr sagen, aber in Wahrheit ist es einfach nur, dass sie halt Kontra kriegen. Also ihnen wird einfach, werden wieder Worte entgegengebracht und dann fühlen sie sich davon so beleidigt, dass sie sagen, also ich werde mundtot gemacht. Ich glaube, da muss man ganz stark unterscheiden. Das ist übrigens etwas, was also rechts wie links existiert. Ja, rechts Leute sagen, ich werde gleich zum Rassisten abgestempelt, wenn ich mal die Migrationsprobleme benenne. Wo sind wir denn hier? Man kann ja gar nicht mehr. Es gibt aber auch links Leute, die sagen, also wenn ich Kritik an Israel übe, werde ich sofort als Antisemit in eine Ecke gestellt. Und beidem würde ich entgegenhalten. Also unterscheidet mal bitte eine Debatte, in der ihr nicht alleine seid, in der euch auch Gegenmeinungen entgegengehalten werden, von Zensur. Das ist ein großer Unterschied. Und ich habe da wenig Neigung, da irgendwie Tränen in den Augen zu bekommen, wenn jemand es nicht erträgt, wenn man kritisiert wird.
6 Kapitel. Es geht unter anderem um Nazi-Vergleiche. Es geht um Beleidigung, Streitkultur, Desinformation. Du bist, was das angeht, tja, wie soll ich das... Du hast da schon eine ziemliche Muskulatur, finde ich. Also ich habe mir ein paar Interviews durchgelesen, in denen du dich dazu äußerst. Und als Jurist hast du natürlich auch nochmal ganz andere Gedanken. Aber diese Bücher, die du schreibst, auch dieses Buch jetzt hier, Meinungsfreiheit, nehmen uns alle ja schon ein bisschen an die Hand. Ne? Dass es für einen Laien oft völlig undurchschaubar ist, zu erkennen, was darf ich, wo ist mein Recht. Und du liebst es, das Ganze anhand konkreter Beispiele aufzudröseln. Was bekommst du für ein Feedback auf dieses Buch?
Ja, das ist ein schönes Spiel eigentlich, was ich da anbiete. Also die Idee war, es gibt so viele Paragraphen, ja, Beleidigung, wer weiß eigentlich, was das heißt. Volksverhetzung ist noch so ein Begriff, ja, hat man schon mal gehört, aber üble Nachrede. Also all diese Dinge einfach mal zu verstehen. Und zwar möglichst simpel, ja, muss ja kein Studium haben, einfach mal anhand von Beispielen durchzudeklinieren. Da habe ich so 100 Fälle gebildet von politischen Slogans, von Demoplakaten, von denen ja auch manche schon dann zu strafrechtlichen Folgen führen, von Social-Media-Kommentaren, ja, Frechheiten gegen Politiker, Beschimpfungen von Politikern. Und dann immer die Frage, was denkst du, liebe Leserin, lieber Leser, ist das noch erlaubt, Meinungsfreiheit, oder ist das schon strafbar? Weil sich ja da so viel geändert hat, auch ja, in den letzten paar Jahren. Und das ist mein Angebot, sich da ein bisschen zu orientieren. Und gleichzeitig ist es dann der Beginn von einem gemeinsamen Staunen, weil der Versuch dann da so die Logik drin zu erkennen und der Versuch, das dann alles nachzuvollziehen, das ist schon sehr schwierig geworden. Und das ist schwieriger geworden. Und dann reflektiere ich gemeinsam und dann biete ich dann immer so, nachdem ich so ein paar Fälle dargestellt habe, so in Form von einem kleinen Essay meine Gedanken dazu an. Und vielleicht, um eins zu sagen zu den Politikerbeleidigungen, ja, die ja sehr großes Thema sind in letzter Zeit, es ist wirklich ein Problem, dass man beim besten Willen nicht vorhersagen kann, was für eine Beleidigung strafbar sein wird und was nicht. Es gibt da so viele Überraschungen, ja, das eine Amtsgericht so, das andere Amtsgericht so. Es gibt auch von höchsten Gerichten nicht die griffige Formel, die einem klar macht, wo ist die Grenze, sondern es ist alles schwammig. Dass es dazu führt, dass Menschen sich zurückziehen. Und dann kann man sagen, ja gut, die sollen auch weniger Schimpfworte benutzen. Ist eh nicht schlecht, ja, wenn alle mal sich ein bisschen am Riemen reißen. Das ist aber nicht richtig. Weil wir reden hier ganz oft von Dingen, wie zum Beispiel Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP.
Eine streitbare, tolle Politikerin.
Ich finde die auch gut, ja. Die ist also sehr stark für Solidarität mit der Ukraine und man muss bei Waffenlieferungen ein bisschen aktiver werden. Wenn der gesagt wird, sie sei eine Kriegstreibersau, dann ist das nicht höflich. Aber es ist sachlich ein verständlicher Standpunkt. Der ist genauso legitim wie deiner oder wie meiner. Ja, also wir reden von Krieg und Frieden. Da muss der Vorwurf schon gestattet sein, dass das kriegstreiberisch ist.
Ja, wenn sie, also Kriegstreiber, okay. Kriegstreiber-Sau geht schon, ja.
Ja, aber ja, so Kapitalistensau, ja, also all solche Sachen, da ist ein bisschen Zuspitzung ist schon auch gestattet, finde ich. Und da wird das eine Gericht dir sagen, ja, also in einer harten Debatte sind auch harte Worte erlaubt. und das andere Gericht wird es anders sehen. Oder es gibt einen Fall, den habe ich auch im Buch geschildert, jemand schreibt im Internet, Annalena Baerbock ist die dümmste Außenministerin der Welt. Und dann wird da ein Strafverfahren gemacht. Das kann doch nicht, also das finde ich nicht richtig. Auch wenn ich es überhaupt nicht so sehe. Ja, Annalena Baerbock war besser als viele andere Außenminister.
Sie können sich das Buch ja kaufen. Und wir verlosen 3 Exemplare von Meinungsfreiheit, wie Polizei und Justiz unser Grundrecht einschränken und wie wir es verteidigen. Ich möchte Ihnen und euch aber auch zusätzlich noch Jura Not Alone ans Herz legen, dass du gemeinsam mit Nora Markert, einer Juraprofessorin, geschrieben hast. Das ist auch, also 12 Ermutigungen habt ihr es genannt, die Welt mit den Mitteln des Rechts zu verändern. Auch ein ganz, ganz tolles Buch. Wer es gewinnen möchte, also Meinungsfreiheit, der beantworte bitte folgende Frage richtig.
Nach welchem Paragraph des Strafgesetzbuchs werden Beleidigungen geahndet? Welche Nummer?
Das ist also relativ leicht nachzuschauen. Vielleicht seid ihr ja auch bereits erfahren oder sind Sie erfahren. Schickt die richtige Lösung an Hörbar, mehrfach vorbestraft, an hörbar@radio1.de. Schreibt bitte eure Telefonnummer und eure Adresse in die E-Mail. Und wir steigen aus. Guck mal, hast du das Eichhörnchen gerade gesehen? Ja. Das ist ein kleiner Gruß, der dein Herz erwärmen soll, denn der Song, mit dem wir rausgehen, lässt die Herzen gefrieren. Smiling Upside Down hast du dir ausgesucht auf deiner Liste.
Es ist ein Lied von Noga Eretz, einer israelischen Musikerin, deren letztes Album fertig produziert wurde vor dem 7. Oktober 2023. Aber
als das Massaker stattfand.
Der Hamas in Israel, genau. Und dann der ganze folgende Gazakrieg und das Grauen. Und die Lieder haben aber auf so gespenstische Weise Texte, die man also nach dem 7. Oktober auch als Kommentar zur Gegenwart lesen kann. Und die Sängerin, die hat ein Konzert in Berlin gespielt vor 1,5 Jahren, was sehr, 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 sehr toll war, wehrt sich immer dagegen, dass sie politisch sei. Und das sind dann oft ja die politischsten Menschen.
Ich möchte mich bedanken bei dir. Ich glaube, stellvertretend für sehr, sehr viele Leute, die diesen öffentlichen Diskurs verfolgen, dass du als jüdischer Jurist und Journalist, wie ich finde, alles tust, um eine Ausgewogenheit herzustellen und eine Balance. Ich habe mehrere Artikel von dir gelesen, so auch als eine Entgegnung in der jüdischen Allgemeinen mit der Überschrift,
Zivilisten überall, auch im Gazastreifen zu schützen. Ich sage immer, ich bin im Nahostkonflikt 100% auf einer Seite und ich schäme mich nicht, das zuzugeben. Ich bin 100% auf Seiten des humanitären Völkerrechts. Das ist nicht so komplex. Humanitäre Völkerrecht sagt, Zivilisten sind tabu. Wenn sich Kombattanten, ja, in Uniform oder ohne, gegenseitig die Köpfe einschlagen, lasst die Zivilisten in Ruhe. Und wer sich an den Zivilisten versündigt, gegen den muss man protestieren und aufstehen.
Ich danke dir, lieber Ronen. Schön, dass du ein bisschen was aus deinem Leben erzählt hast. Tschüss.
Danke dir.
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.